Ja, schönen guten Morgen. Schönes neues Jahr allen, die ich noch nicht gesehen habe, die ich schon gesehen habe, noch ein zweites Mal. Macht nichts. Ganz, ganz herzlichen Dank, Tina, dass du auf die Jahreslosung schon hingewiesen hast. Seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Wer jetzt erwartet, dass ich auch über die Jahreslosung etwas sage, der täuscht sich, denn ich muss mit meinem Jeremia weitermachen, sonst komme ich da gar nicht bis zum Ende. Das ist ja jetzt auch schon wieder 2 Monate her, wo ich angefangen habe und bin erst mal Kapitel 1 gewesen. Wenn das in dem Tempo sonst weitergeht, dann bin ich mit meiner Rente noch nicht fertig. Das ist ja das längste Buch der Bibel überhaupt, das dickste Buch der Bibel überhaupt. Habt ihr ja schon mal gesagt. Und es ist sehr, sehr umfangreich. Ja, Jeremia. Im Land unter König Josia lief da alles recht gut. Josia war einer der letzten Könige im Südreich und ein sehr, sehr junger Mann, ein sehr gottesfürchtiger Mann. Und es lief sehr, sehr gut, sehr positiv lief alles. Hat wunderbar angefangen. Reformen wurden angekündigt und nicht nur angekündigt, sie wurden sogar durchgesetzt. Und das ist, eigentlich muss man das, sollte man das nicht erwähnen müssen, aber in der heutigen Zeit muss man das leider erwähnen. Ja, Reformen angekündigt und umgesetzt. Die Politiker und besonders der oberste Politiker, nämlich der König selber, waren äußerst beliebt. Beliebt, warum? Weil sie eben nicht in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, sondern weil sie für das Volk da waren. Josia hat alles getan für das Volk. Und deswegen war er beliebt. Und so blühte das Land wieder auf. Eine Hochstimmung machte sich breit. Also lief alles irgendwie gut. Und dann redet Gott. Und Gott redet zu einem jungen Mann, einem Jugendlichen besser gesagt, mit Namen Jeremia. Und er beruft ihn und sagt, du, Jeremia, ich möchte, dass du mein Wort weiter sagst. Es lief doch alles gut. Propheten waren eigentlich dafür da, in Zeiten, wo es nicht gut lief, zu reden. Aber unter Josia, wo er angefangen hat, lief es doch gut. Es waren Jahrzehnte vorher, die von einem sehr gottlosen Königen regiert wurde. Und so ist es, wir wissen das aus der DDR-Zeit, 40 Jahre DDR hat viel, viel, viel kaputt gemacht. Also ich denke, so kann man sich das gut vorstellen. 50, 60 Jahre gottlose Königsherrschaft in Juda hat viel Gottesglauben kaputt gemacht. Und deswegen war es wichtig, dass so ein junger Mann anfängt. Und auch die guten Vorsätze oder die guten Ansätze von Josia, sie haben eben nur so zum Teil gefruchtet, denn die gottlose Saat, sie saß sehr, sehr, sehr tief. Und so fängt der Prophet Jeremia, ich habe es letztes Mal Kapitel 1, jetzt kommt Kapitel 2 dran, geht es los. Und ich habe mir überlegt, erst wollte ich nur ein paar Verse vorlesen. Aber eigentlich habe ich gedacht bei der Vorbereitung, ich muss das ganze Kapitel lesen. Also, ihr könnt euch zurücklehnen. Jetzt lese ich euch 4 Seiten Jeremia Kapitel 2 vor. Es ist ein ziemlich langes Kapitel, es hat 37 Verse, ziemlich lang. Ich lese es nach der guten Nachricht, die ist relativ einfach zu verstehen. Und ich hoffe, ihr könnt da gut folgen. Das Wort des Herrn erging an mich, er sagte zu mir, geh und verkündige vor allen Leuten in Jerusalem, so spricht der Herr. Ich erinnere mich, Israel, wie vertrauensvoll du zu mir zugetan warst in deiner Jugend, wie du mich liebtest in deiner Brautzeit. Du bist mir gefolgt in der Wüste, im Land, wo nichts wächst. Damals hast du mir allein gehört, wie die erste Frucht des Ackers. Wer sich an dir vergriff, machte sich schuldig und wurde bestraft. Hör das Wort des Herrn, ihr Nachkommen Jakobs, all ihr Sippen Israels. So spricht der Herr. Was hatten eure Vorfahren an mir auszusetzen, dass sie sich von mir abwandten, nichtigen Götzen nachliefen und so selbst zunichte wurden? Sie fragten nicht, wo ist der Herr zu finden? Er hat uns doch aus Ägypten herausgeführt und hat uns in der Wüste sicher den Weg gewiesen, in dürren Steppen und finsteren Schluchten, in einem Land, das niemand bewohnt und niemand durchwandert. Ja, ich war es. Ich brachte euch in ein fruchtbares Land, um euch mit all den Köstlichkeiten zu speisen, die es hervorbringt. Aber kaum wart ihr dort, habt ihr mein Land verdorben und mir mein Eigentum zum Abscheu gemacht. Eure Priester fragten nicht nach mir. Die Leute, die Weisungen gaben, kannten mich nicht. Die Führer des Volkes lehnten sich gegen mich auf und die Propheten redeten im Namen Baals. Also Baal, das ist so ein kananäische Gottheit, ist das, eine Fruchtbarkeitsgott. Alle beteten zu Göttern, die nicht helfen können. Darum muss ich, der Herr, euch anklagen und auch gegen eure Kinder und Enkel werde ich Klage erheben. Fahrt doch übers Meer zu den Inseln im Westen und seht euch dort um oder schickt eure Abgesandten zu den Völkern des Ostens und erkundigt euch, ob irgendwo etwas Ähnliches geschehen ist. Hat je ein Volk seine Götter ausgewechselt? Und die sind nicht einmal Götter. Mein Volk aber hat mich ausgetauscht gegen Götter, die nicht helfen können. Und dabei hatte es doch meine ganze Herrlichkeit gesehen. Himmel, erschrick darüber, sagt der Herr. Schaudere, bebe vor Entsetzen. Mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich? Die Quelle frischen Wassers hat es verlassen und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht standhalten. Der Herr sagt, Israel, du bist doch kein Sklave und schon gar nicht ein geborener Sklave, für den es keine Befreiung gibt. Wie konnte es denn so weit kommen? Warum haben deine Feinde dich niedergeworfen? Brüllend wie hungrige Löwen fielen sie über dich her. Dein Land ist verwüstet, deine Städte sind verbrannt und menschenleer. Und nun werde auch noch Ägypten, die Männer von Memphis und Tachpanes kommen und dir den Kopf kahl scheren. Du hast dir selbst zuzuschreiben, Volk Israel. Ich, der Herr, dein Gott, ging dir voraus und wollte dich führen. Doch du hast dich von mir abgewandt. Was nützt es dir jetzt, nach Ägypten zu laufen, um das Wasser des Nils zu trinken? Was nützt es dir jetzt, nach Assyrien zu laufen, um das Wasser des Euphrat zu trinken? Also Ägypten, der Nil, das ist eine Weltreich im Süden, und oben im Norden war Assyrien am Euphrat, das ist das Zweite Weltreich. Aber das ist nur so nebenher. Geht weiter. Dich trifft die Strafe für deine eigene Bosheit. Es rächt sich, dass du mir den Rücken gekehrt hast. Sieh doch ein, wie viel Leid und Unglück es bringt, dem Herrn, deinen Gott, davonzulaufen und ihn nicht mehr ernst zu nehmen. Das sagt der Herrscher über die ganze Welt. Der Herr sagt, von jeher wolltest du mir nicht dienen. Es war dir eine Plage und lästige Pflicht. Ich will endlich frei sein, sagtest du, und legtest dich hin wie eine Hure auf jeder Anhöhe, unter jedem grünen Baum. Ich hatte dich als edle Rebe gepflanzt. Du warst ein gutes, erlesenes Gewächs. Aber was ist nun aus dir geworden? Ich sehe nur noch die wuchernden Ranken eines verwilderten Weinstocks, den ich nicht mehr wiedererkenne. Du kannst dich waschen, so viel du willst, selbst mit der schärfsten Lauge, der Schmutz deiner Schuld bleibt mir immer vor Augen, sagt Gott der Herr. Wie kannst du behaupten, ich bin doch nicht schmutzig, mit den Baalen hatte ich nichts zu schaffen. Sieh doch dein Treiben im Tal, mach dir klar, was du getan hast. Wie eine flinke, junge Kamelstute in der Brunstzeit läufst du hierhin und dorthin. Du bist wie eine Wildeselin, die alle Fährten in der Wüste kennt. Vor lauter Gier schnappt sie nach Luft und ist vor niemandem festzuhalten. Die Hengste brauchen nicht lange, nach dir zu suchen. Zur Brunstzeit lässt sie sich gerne von ihnen finden. Israel, gib Acht, du läufst dir noch die Schuhsohlen durch und vom vielen Umherrennen trocknet dir die Kehle aus. Aber du sagst, halt mich nicht auf, es hat keinen Zweck, ich liebe die Fremden und muss ihnen nach. Der Herr sagt, wie ein ertappter Dieb sich schämen muss und von allen verachtet wird, so ergeht es jetzt euch Leuten von Israel samt euren Königen und hohen Beamten, Priestern und Propheten. Von mir habt ihr euch völlig abgewandt, aber zu Holzfiguren sagt ihr, du bist mein Vater, zu Bildern aus Stein, du bist die Mutter, die mich geboren hat. Wenn euch jetzt das Unglück trifft, schreit ihr, Herr, komm und rette uns. Wo sind denn eure Götter, die ihr euch zurechtgemacht habt? Sie sollen kommen und zusehen, ob sie euch retten können. Sie sind ja so zahlreich. Es gibt davon ebenso viele wie Städte in Juda. Warum, sagt der Herr, klagt ihr mich an? Ihr wollt doch nichts von mir mehr wissen. Vergeblich habe ich euch geschlagen. Ihr habt keine Lehre angenommen. Euer Schwert wütete unter den Propheten, die ich zu euch schickte, als wäre es ein hungriger Löwe. Der Herr sagt, Volk Israel, achte auf das, was ich dir sage. Ich bin für dich denn eine Wüste gewesen oder ein Land, in dem es nie Tag wird? Warum sagst du, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben? Wir kommen nicht mehr zu dir zurück. Kann ein Mädchen seinen Schmuck vergessen oder eine Braut den prächtigen Gürtel ihres Hochzeitskleides? Aber du hast mich vergessen, schon seit vielen, vielen Jahren. Und der Herr sagt, in der Nacht nach Liebhabern bist du unübertrefflich. Deshalb merkst du es ja gar nicht mehr, wenn du Verbrechen begehst. Sogar das Blut unschuldiger Menschen klebt am Saum deiner Kleider. Das Blut armer Leute und du kannst dich nicht mehr herausreden, dass du sie beim Einbruch ertappt hast. Der Fluch all dieser Taten wird dich treffen. Und da wagst du noch zu sagen, ich bin frei von Schuld. Der Herr ist ja gar nicht mehr zornig auf mich. Darum mache ich dir den Prozess. Warum hast du es so eilig, den Bündnispartner zu wechseln? Ägypten hilft dir so wenig wie Assyrien. Und auch von dort kommst du enttäuscht und ratlos zurück. Denn der Herr hat die Mächte verworfen, auf die du deine Hoffnung gesetzt. Und du wirst mit ihnen kein Glück haben. Soweit dieser lange Text, doch ein paar Minuten gedauert. Bevor ich ihn versuche, ein wenig auszulegen, möchte ich kurz beten. Lieber Vater, wir haben jetzt dein Wort gehört und wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen auftust und dass wir von dir etwas Neues lernen und dass wir den Mut haben, das, was wir hören und das, was wir erkennen, auch umzusetzen in unserem Leben. So bitte segne du uns weiter. Und dein Wort. Amen. Wahrscheinlich kennt jeder von uns irgendwo eine Beziehung, die kaputt gegangen ist. Eine Ehe, Vielleicht war es auch noch keine Ehe, aber eine Beziehung Mann und Frau und es ist auseinandergegangen. Vielleicht hat der ein und andere von euch auch schon mal so eine Beziehung begleitet, jemanden, einen Einzelnen begleitet. Und das ist schwer, das ist leidvoll, das ist dramatisch, das geht zu Herzen, das geht so tief, wie kaum etwas tief gehen kann, wenn eine Beziehung zwischen zwei Liebenden zerbricht. Das ist nicht gut. Und dann die Frage, wie kann das und wie konnte das alles nur passieren? Oder auch die Frage dann von dem einen, warum hat der mich verlassen? Oder warum hat sie mich verlassen? Ist der andere so viel besser als ich? Was hat der andere, was ich nicht habe? Ist es besser? Ich denke, wir wissen, dass es nicht besser ist, aber man denkt ja immer, es ist besser. Das ist natürlich Quatsch. Also in den meisten Fällen ist es nicht besser, weil wir selber meistens das Problem sind, worum etwas kaputt geht und auseinandergeht. Warum sage ich das? Weil es letztendlich eine Liebesbeziehung ist, die in Jeremia 2 uns vorgestellt wird. Es ist ein Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, einen Ehebund. Er hat sich mit dem Volk vermählt, könnte man sagen. Sie sind wie verheiratet, wie eine Liebesbeziehung. Und das hat er ja in vielen, vielen Worten, hat er das erzählt, wie es geliebt worden ist, dieses Volk. Die Gedanken gehen weit zurück, die Gott den Jeremia gegeben hat. So weit, bis in die erste Zeit, wo sie sich kennengelernt haben, wo es angefangen hat, wo im Prinzip dieses Verliebtsein gewesen ist, wo der Bund so gerade geschlossen worden ist. So weit in die erste Liebe geht es zurück. Und diese erste Liebe hat das Volk irgendwann dann verlassen. Nur nicht irgendwann, wir haben es gehört, relativ schnell sogar. Schon in der Wüste haben sie ihn verlassen. Eng waren die Verliebten zusammen. Sie haben alles gemeinsam gemacht. Israel ist Gott gefolgt, überall hin, sogar in die Wüste. Sowohl wortwörtlich wie auch im übertragenen Sinne gefolgt in die Wüste. Engste Gemeinschaft. Und dann? Dann war dieser Bruch irgendwie. Gott, warum hat Gott dieses Volk Israel erwählt? Warum eigentlich? Weil es so schön ist? Weil es so besonders klug ist? Ja, die Juden sind sehr, sehr kluge Menschen, das wissen wir. Viele Israeliten, die Juden haben viele Patente gemacht, ganz intelligente Menschen. Aber hat Gott sie deswegen geliebt? Hat Gott sie deswegen aus? Nein. Ausgewählt hat er sie nicht, weil sie klug sind, nicht weil sie stark sind, nicht weil sie schönes Volk ist, nicht weil es ein mustergültiges Volk ist, sondern einfach aus Liebe. Die Liebe ist der einzige Grund, warum Gott Israel als Volk auserwählt hat, sein Volk zu sein. Gott hat dann das Volk aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Ich denke, ihr kennt die Geschichte unter Mose. Das Volk Gottes soll frei sein. Ich habe das vor einiger Zeit oder vor kurzem schon mal gesagt. Das ist ein Grundsatz in der Bibel immer wieder. Volk Gottes soll frei sein. Bis hin, dass es da auch der einzelne Christ zur Freiheit berufen ist. Zu nichts anderem. Das war so und das soll auch immer so sein. Das Volk Gottes soll frei sein und es soll sich von keinem anderen, weder von einem Ägypter und auch nicht von einem König, bestimmen lassen. Keine Obrigkeit darf dem Volk Gottes reinreden, darf über sie bestimmen. Auch keine Obrigkeit darf in die Gemeinde letztendlich rein bestimmen und ihr Ordnungen geben. Und jetzt mal ein bisschen für uns weiterzudenken, um das mal in die heutige Zeit reinzugeben. Weltliche Herrscher und Gesetze haben das immer wieder versucht, das Volk Gottes, Gemeinde und bestimmte Ordnungen aufzuerlegen. Dafür ist Gemeindeleitung da, ist Gemeindeleitung wichtig, um darauf aufzupassen, dass das nicht geschieht. Gemeindeleitung hat dort einen Auftrag. Gott hat das Volk aus der Sklaverei geführt und Gott, weil es frei sein sollte, und Gott gab dem Volk Ordnungen, das Gesetz. Und kurz zusammengefasst und in kürzester Form ist es vielleicht die 10 Gebote. Es sind natürlich noch mehr Gebote, aber kürzester Form. Warum? Weil es das Volk lernen musste, wie lebt man richtig und gut miteinander. Gott wollte diese Ordnung geben. Es ist eine geistliche Ordnung und sie ist nicht entstanden aus irgendeiner Philosophie heraus, sie ist auch nicht entstanden aus irgendeiner Ideologie heraus, aus irgendeiner Partei heraus oder so, sondern sie ist entstanden aus Gott selber. Und wir haben dieses hier drin aufgeschrieben. Gott hat sie in ein Land geführt, von dem gesagt wird, dass darin Milch und Honig fließen wird. Dieses Land wurde aufgeteilt unter dem Heerführer Josua. Man kann das nachlesen in dem Buch Josua. Wunderbar, es ist zweigeteilt. In der ersten Hälfte geht es darum, was sie alles einnehmen, welche Städte sie einnehmen, welche Kämpfe sie kämpfen. Und dann kommt die zweite Hälfte im Buch Josua und die ist ganz fürchterlich langweilig. Das kapitelweise geht es dann nur darum, der Stamm Juda bekommt das Dorf und das Dorf und das Dorf. Der Stamm Gad bekommt das Dorf und das Dorf und das Dorf und so weiter. Die Familie so und so bekommt das und das und das und das. So langweilig das ist, Kapitel um Kapitel um Kapitel das zu lesen. So interessant ist es aber, was dahinter steht, welcher Gedanke. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Das Land wird aufgeteilt unter allen Familien des Volkes Israel. Und jeder bekommt seine, altdeutsch gesprochen, Scholle zugesprochen. Jeder hat sein Gebiet, das er bewirtschaften kann. Jeder hat sein Flecken Erden, von dem er leben kann. Was ihn reich machen kann oder was ihn auch arm macht, wenn er eben nicht aufpasst, arm macht. Von dem Land konnten alle und sollten auch alle leben. Das ist ein interessanter Gedanke, denn keiner sollte in Armut sein und keiner sollte kein Unternehmen, keine Partei oder irgendwas, kein Konzern sollte das halbe Land besitzen. Nein! Jede Familie hat sein eigenes Stückchen. Keiner sollte verarmen. Das ist sehr aktuell. Das ist auch politisch sehr aktuell. Natürlich passiert es dann immer wieder mal, ja, das hatte Gott aber auch geregelt. Naja, es kann nicht jeder gut wirtschaften und manche haben Laster und so weiter und verkaufen Land und verarmen. Widerspricht das? In gewisser Weise widerspricht das dem, was ich gesagt habe, aber nur in gewisser Weise, weil im 50. Jahr sollte alles wieder zurückgegeben werden. Das heißt, wenn man sich im 49. Jahr alles verkauft hat, alles versoffen hat, dann wusste man genau, nächstes Jahr kriege ich alles wieder. Wenn man das im ersten Jahr schon gemacht hat, naja, dann hat man Pech gehabt. Aber der Gedanke, keiner soll verarmen, das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Das ganze Land war für alle da und auch die Schwachen, die Witwen und Waisen, für alle wurde gesorgt, für die Sklaven wurde gesorgt, für die Fremden wurde gesorgt, für alle sollte gesorgt werden. All das war anders als in den Ländern ringsumher. Und so waren die Länder ringsumher alle recht neidisch auf das, was in Israel passierte. Und trotzdem, Israel war nicht zufrieden. Diese tiefe Liebesbeziehung war eigentlich nur der Anfang. Dieses, warum habt ihr mich verlassen? Gott hat sie gesegnet und gesegnet, geführt, gesegnet. Gott hat ihnen Wunder gezeigt. Sie konnten Wunder erleben, jeden Tag im Prinzip auf der Wüstenwanderung. Immer wieder, immer wieder. Und doch hat all das nichts genutzt. Mittendrin verlässt das Volk den Liebenden. Aber Gottes Liebe ist nach wie vor unveränderlich. Gott liebt uns. Gott liebt sein Volk. Gott liebt die Gläubigen. Auch wenn wir uns entfernen. Auch wenn wir Gott mal die kalte Schulter zeigen. Gott liebt uns. Und Gott geht uns nach. Gott geht dir nach. Gott geht mir nach. Jeder von uns entfernt sich mal. Der eine länger, der andere kürzer. Aber wir entfernen uns einfach auch mal. Und da ist es wichtig zu wissen, Gott geht nach. Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe ist einfach sehr, sehr, sehr groß. Frage für uns natürlich bei diesem Kapitel, wie sieht es mit meiner Liebe zu Gott aus? So wie Jesus den Petrus fragt, hast du mich lieb? Ah ja, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Dreimal wird er gefragt, hast du mich lieb? Das ist die Frage, die wir heute auch mitnehmen können, auf jeden Fall. Ich habe noch ein bisschen was anderes, aber die Frage sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, jeder für sich. Habe ich Gott noch lieb? Ist mir sein Wort, seine Ordnung noch lieb? Oder habe ich das eingetauscht gegen irgendwas anderes? Gegen irgendein Parteibuch vielleicht, gegen irgendein Wissenschaftsbuch oder was weiß ich was auch immer, gegen irgendeinen Philosophen. Habe ich das eingetauscht? Ist mir irgendein Kant lieber als Mose? Zum Beispiel. Gott lässt seine Leute nicht einfach laufen. Und dann der bekannte Vers, in manchen Bibeln ist er auch dick gedruckt, das ist der Vers 13. Mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich, die Quelle frischen Wassers, ist verlassen und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten. Tauscht man etwas Gutes gegen etwas Schlechtes ein? Ich habe ein etwas Wertvolles habe ich. Etwas Gold. Das ist mein Ehering. Das ist das einzige Gold, was ich habe. Würde ich diesen schönen, sehr dünn, aber immerhin, würde ich diesen kostbaren Ehering, würde ich den eintauschen gegen irgendwie aus einer Papprolle ausgeschnittenen Pappring? Würdest du das machen? Ja, nicht nur, weil du vielleicht eine Erinnerung daran hast. Es wird doch eigentlich nur bekloppt. Etwas eintauschen, was nichts wert ist gegen, was viel wert ist gegen etwas, was keinen Wert hat. Und genau das sagt dieser Vers ja. Mich, die Quelle lebendigen Wassers. Eine Quelle in der, man muss aber wissen, in Israel ist Wasser knapp und wertvoll und jeder Tropfen ist wertvoll. Und dann ist da eine Quelle. Und da sprudelt es raus. Und man kann jeden Tag davon hektoliterweise rausholen. Und das ist wunderbares, frisches, kühles, erfrischendes Wasser. Und das Volk Israel sagt, nee, das möchte ich nicht haben. Ich bastle mir lieber selber so eine Zisterne. Ich kann das zwar nicht gut, deswegen ist er auch rissig. Ja gut, das Wasser läuft da durch die Risse weg und naja gut, das wird schon irgendwie wieder ein bisschen gefüllt werden. Da unten ist so eine kleine Pfütze drin, die steht da schon lange und das ist ein bisschen modderig alles, aber das ist mir lieber. Kann man sich das vorstellen? So vergleicht Gott das. Mich habt ihr eingetauscht. All das, was ich euch gebe, die Freiheit, die guten Ordnungen, den Sinn des Lebens, all das habt ihr eingetauscht gegen nichts, gegen irgendeine hohle Götterfigur aus Stein und aus Ton. Eigentlich wollte ich noch so eine PowerPoint machen. In Israel aus der Königszeit sind tausende so kleine Götterstatuen, kann man finden. Jeder hatte so ein Ding zu Hause gehabt. Das wurde eingetauscht. Der lebendige Gott gegen so ein, weiß ich auch nicht, gegen so eine Pappfigur. Was tauschen wir nicht alles ein? Was erhoffen wir uns? Ich habe mir mal so aufgeschrieben, wir tauschen manchmal so unseren Gott gegen so Götter in Weiß ein. Die Ärzte. Ihnen glauben wir alles, aber Gott glauben wir gar nichts. Ihnen vertrauen wir, nur Gott vertrauen wir nicht. Oder den Fortschrittsglauben. Wir geben unseren Glauben auf, Glauben an Gott, das Vertrauen, das Gott uns durchführt, und tauschen es ein gegen einen Fortschrittsglauben. Es wird weitergehen. Ein Technikglauben, eine Technikhörigkeit, eine Wissenschaftsgläubigkeit. Merkt ihr eigentlich, was da für Begriffe immer dahinter stehen? Gläubigkeit, Glaube, Götter in Weiß. Das sind alles religiöse Begriffe. Und es ist wahrhaftig etwas, was Gott gegenübersteht. Was tauschen wir nicht alles ein? Wo denken wir, wo holen wir uns unsere Erfüllung? Vielleicht irgendwo in so einem Gesundheitswahn. Heute Morgen habe ich eine SMS von jemand bekommen. So, und ich kann es. Am Ende steht immer, bleib gesund. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich kann es nicht mehr hören. Nicht bleibt gesund, das ist ein fürchterlicher Satz. Sagen wir doch lieber, bleibt gesegnet. Oder bleibt geliebt. Ist das nicht ein viel schönerer Satz? Ich habe das gleich zurückgeschrieben. Ja, danke, uns geht's gut. Ich hoffe, euch auch. Bleibt gesegnet. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ist das nicht viel besser? Was tauschen wir nicht alles ein? Was opfern wir nicht? Alles opfern wir. Und wir opfern jede Zeit, jede Minute des Tages für irgendeinen Blödsinn. Jeden Gedanken, den wir haben, jede freie Minute, alle Freizeit. Wir opfern manchmal jeden Euro, den wir irgendwo noch haben. Und manchmal machen wir uns auch selber zu Gott. Denn wir bestimmen über das Leben und den Tod. Wir bestimmen darüber, wer geboren werden darf und wer nicht. Und wenn das nicht gefällt, dann wollen wir es nicht. Dann sind wir Herr über das Leben. Und wir bestimmen, wer lebenswertes und unlebenswertes Leben ist. Wir hatten das bei Corrie ten Boom letztes Jahr, da ja, auch schon gehabt, dieses Thema. Was maßen wir uns eigentlich an? Wir maßen uns etwas an, was uns gar nicht zusteht. Gott wirft dem Volk vor, die Quelle verlassen zu haben und politische Bündnisse einzugehen. Die Freiheit von Gott macht uns zum Spielball fremder Mächte. Kann ich von den neuen Quellen wirklich besser leben, habe ich mich gefragt. Habe ich bei den neuen Quellen Vergebung meiner Schuld? Habe ich bei den neuen Quellen wirklich einen tiefen Sinn im Leben gefunden? Habe ich bei den neuen Quellen wirkliche Hoffnung über den Tod hinaus? Habe ich bei den neuen Quellen wirklich einen Halt für mein Leben, wenn es nicht so gut läuft? Seien wir mal ganz ehrlich. Ich komme zum Ende. Tina hat Anfang über die Jahreslosung, über Barmherzigkeit Gottes etwas gesagt. Barmherzigkeit, und damit schließe ich das Ganze, hat seinen Grund in der Treue, die aus der Liebe kommt. Gott macht aus seiner Enttäuschung dem Volk gegenüber keinen Hehl, aber er kann gar nicht anders, als treu zu sein. Amen.